Talente verteilt. Ein frostiger Novembermorgen hüllte die Umgebung mit seiner kalten Berührung ein. Die Luft war erfüllt von der Frische und Zerbrechlichkeit des herannahenden Winters. Der purpurne Wald, noch nicht ganz der Macht des Frosts erlegen, breitete sich majestätisch um einen kleinen Tempel aus, der Demut und Anwesenheit höherer Kräfte ausstrahlte. Die Natur schien innezuhalten, erfüllt von Ehrfurcht vor den kalten Wintertagen. Nur die tiefgreifenden, ununterbrochenen Gebete, die seit Jahrhunderten aus den Mauern des Tempels kamen, heilend und wundertätig, verliehen der umgebenden Landschaft ein spirituelles Bild. In diesem einzigartigen Ort hatte der Meister seine Schüler für eine spirituelle Unterhaltung versammelt. Der Tempel begeisterte mit seiner Majestät, so eigenständig, in Kombination mit seiner einfachen Architektur. Er war aus alten Steinen erbaut, durchdrungen vom Geist der Heiligkeit. Hohe Buntglasfenster ließen helle Sonnenstrahlen herein, die ein Spiel aus Licht und Schatten auf dem Boden und den Wänden schufen, als würden sie den Raum mit dem lebendigen Atem der Engel füllen. Das leise Glockenläuten, das durch die Luft schwebte, verlieh eine besonders verzaubernde Atmosphäre. Die lebhafte Unterhaltung fand in einem gemütlichen Speisesaal statt, der speziell für solche besonderen Versammlungen vorgesehen war. Das Treffen mit dem großen Hüter des Wissens war ein bedeutsames Ereignis, das kein Schüler verpassen wollte. Dutzende entflammte Herzen waren offen für das einzigartige Wissen, das der Weise übermittelte, und zahlreiche außergewöhnliche Fragen drängten darauf, aus seinem segnenden Mund Antworten zu erhalten. Eine Hand hob sich, die von Jasmina, einer jungen Frau, etwa 35 Jahre alt, mit Haaren in der Farbe reifer Weizen und tiefen kastanienbraunen Augen. Ihr Gesicht strahlte ein aufrichtiges Verlangen nach Wissen aus. Als sie sich an den Meister wandte, war sie besonders respektvoll und zart.
Großer, ich möchte dich zu einem Thema ansprechen, das mir sehr wichtig ist. Kürzlich haben wir mit den jüngeren Schülern Gleichnisse aus dem Evangelium besprochen und eines davon löste eine besonders lebhafte Diskussion aus. Ich würde gerne von dir wissen, was eigentlich die Essenz davon ist.
Der Meister nickte interessiert und lehnte sich leicht vor, bereit zuzuhören. Jasmina öffnete ihr Notizbuch, auf dessen Seite ein Einleger mit einem gedruckten biblischen Fragment befestigt war. Die Frau las laut und mit präziser Diktion:
Im Königreich der Himmel wird es genauso sein wie bei einem Menschen, der, als er von zu Hause wegging, all seine Diener zusammenrief und ihnen befahl, sein Vermögen zu verwalten. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2 und einem dritten nur 1, jedem entsprechend seinen Fähigkeiten. Dann verließ er sie. Derjenige, der 5 Talente erhalten hatte, setzte sie sofort ein und gewann 5 weitere dazu. Der mit den 2 Talenten erzielte auf die gleiche Weise 2 weitere. Aber derjenige, der nur 1 Talent erhalten hatte, ging, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn darin. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte von seinen Dienern Rechenschaft. Der, der 5 Talente erhalten hatte, kam und brachte 5 weitere mit. Herr, du hast mir 5 Talente gegeben. Hier sind 5 weitere, die ich gewonnen habe. Gut gemacht, du guter und treuer Diener, sagte der Herr zu ihm. Du warst treu über das Wenige. Ich werde dir viel mehr anvertrauen. Komm zu meinem Fest und teile die Freude deines Herrn. Dann kam der mit den 2 Talenten. Herr, sagte er, du hast mir 2 Talente gegeben und hier sind 2 weitere, die ich gewonnen habe. Gut gemacht, sagte der Herr. Du warst mir treu über das Wenige. Ich werde dir viel mehr anvertrauen. Komm zu meinem Fest und teile die Freude deines Herrn. Dann kam der, der 1 Talent erhalten hatte. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht verstreut hast. Aus Angst ging ich und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du, was dein ist. Der Herr sagte zu ihm, du böser und fauler Diener, Du wusstest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht verstreut habe. In diesem Fall hättest du mein Geld zu den Bankern bringen sollen, sodass ich bei meiner Rückkehr das meine mit Zinsen zurückbekommen hätte. Nehmt also das Talent von ihm und gebt es dem, der jetzt 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird in Fülle haben. Aber von dem, der nichts hat, wird sogar das genommen, was er hat. Und werft diesen nutzlosen Diener hinaus in die äußerste Dunkelheit. Dort wird Weinen und Zähneknirschen sein.
Jasmina beendete das Lesen und sah den Weisen inspiriert an. Begierig darauf, die wahre Lösung all der eingebetteten Bedeutungen bald zu hören. Mit einem breiten Lächeln rieb der Weise sichtlich vergnügt seine Hände.
Nun, lasst uns darüber nachdenken,
antwortete er lebhaft und stellte eine Gegenfrage an das Publikum.
Was denkt ihr, wen stellt dieser Herr dar, der den Dienern die Talente verteilt hat?
Anscheinend ist in dem Königreich des Himmels dieser besagte Herr selbst Gott, und die Talente verteilt er an die Menschen, jedem sein eigenes,
äußerte die fragende Schülerin.
Genau, Jasmina. Natürlich bezog sich der direkte Text im Evangelium ursprünglich auf das Talent als eine alte Geldmaßeinheit, so wurde damals Silber abgemessen. Aber auch in der Bedeutung des Wortes Talent, wie wir es kennen, spiegelt es durchaus die Absicht der Parabel wider. Gott gibt den Menschen Talente. Die Menschen vermehren sie und beginnen sie zu entwickeln. Manche sind mit einer Stimme gesegnet, singen schön, erreichen hohe und tiefe Töne, entwickeln sich und fangen an, noch besser zu singen. Einigen ist es gegeben zu tanzen. Dann kann man die Beweglichkeit entwickeln, die Fertigkeit verfeinern. Einigen ist das Geschenk gegeben, kunstvoll zu predigen. Und Menschen aus anderen Ländern kommen zu solch einer Person, um sie zu hören. Wenn so eine Person ihr Talent entwickelt und vermehrt, dann jubelt Gott: Ich habe ihm ein Talent gegeben und er hat Erfolg damit, hat sich entwickelt. Dann gibt er der Person noch mehr Fähigkeiten, Möglichkeiten und Kraft, damit sie den Menschen dient, Gutes und Licht bringt, wohltätige Werke tut. Der Faule hat sein Talent vergraben. Er hat nichts unternommen, sich in dieser Hinsicht nicht entwickelt, nichts aus diesem Geschenk gemacht. Laut der Parabel rechtfertigte er seine Faulheit damit, dass er den Herrn für grausam hielt. Ich fürchtete mich und vergrub deines in der Erde. Hier hast du, was dein ist. Das heißt, es bestand das Risiko, dass er, indem er das Geld des Herrn investierte, alles verlieren würde. Aber er könnte auch mehr gewinnen. Und er wählte, nicht zu riskieren und nicht zu entwickeln, sondern alles beim Alten zu lassen. Dafür bestrafte Gott ihn. Er nahm ihm das Talent weg und gab es dem, der bereits 10 hatte. Denn Gott sagte: Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird Überfluss haben. Aber von dem, der nicht hat, wird auch das genommen, was er hat. Wenn ein Mensch nach Ablauf der bedingten Frist, die der Herr ihm gab, das, was ihm geschenkt wurde, nicht nutzte, dann wird es ihm genommen. Aber dem, der die Gaben des Allmächtigen dankbar annimmt, sie mehrt und für ihn erhöht und entwickelt, dem folgt die Belohnung von oben, zusätzlich zu dem, was er bereits hat. Deshalb muss man sich selbst kennen, unterscheiden, ob Gott Kraft, Energie, einige Möglichkeiten gegeben hat, dann sollte man sie einsetzen, um den Menschen und Gott zu dienen. All diese Energie, die gegeben wurde, muss umgesetzt werden. Und wenn jemand dies nicht tut, anfängt zu faulenzen, dann wird er später erkennen, dass er weder Kraft noch Energie mehr hat. Gott hat ihm alles genommen. Deshalb muss man all diese Energie, die Gott gibt, alle Kräfte, übernatürlichen Fähigkeiten sofort nutzen, um den Menschen und Gott zu dienen. Nur dann wird es uns gut gehen. Unsere Talente werden vermehrt. Und wer zu faulenzen begann, sich nicht in seinen Fähigkeiten entwickelte, der wird später sich in den Hintern beißen, weil er das, was Gott ihm gab, nicht zum Ausdruck brachte. Diese Möglichkeiten, Fähigkeiten, Energie wurden nicht umgesetzt. Er richtete seine Gedanken auf sich selbst, auf persönliche Interessen, persönliche Bedürfnisse und zerstörte damit sein Talent.
Die Schüler lauschten den Worten des Weisen mit weit geöffneten Augen. Viele hatten diese Parabel mehrmals gelesen oder davon gehört, aber in der Auslegung aus seinem Mund fand sich in der Parabel eine persönliche Geschichte für jeden Zuhörer. Eine der Schülerinnen, eine elegante ältere Dame, hob langsam die Hand. Diese Schülerin hieß Paulina. Ihr silbernes Haar war sorgfältig zu einem ordentlichen Knoten gebunden. Obwohl der Jahre ihre Spuren hinterlassen hatten, rief ihre Würde und Grazie Bewunderung und großen Respekt bei den jüngeren Schülerinnen hervor. Der Hüter gab ihr das Wort.
Unser großer Meister,
senkte die Frau ihren Kopf.
Der Sinn deiner Worte berührt mich tief im Herzen. Man kann oft beobachten, besonders am Beispiel der Menschen meiner Generation, wenn in der Jugend ein Talent gegeben wurde, aber der Person fehlte es an Weisheit, um diese göttliche Gabe richtig zu nutzen. Es fehlte an Verstand, um es zu entwickeln und damit zum Wohl der Menschen und Gottes erfolgreich zu sein. Doch mit dem Alter kann ein Mensch dies erkennen, hat jedoch nicht mehr die Kraft und Möglichkeiten, sich mit dem zu beschäftigen, wofür er begabt ist, weil die Zeit dafür abgelaufen ist. Ich verstehe jetzt, dass Gott mir genug Zeit gegeben hat, aber es fehlte an Energie, Weisheit, Kraft und noch etwas.
In Paulinas Augen funkelte Reue, die bei der Begegnung mit dem liebevollen Blick des Hüters des Wissens sofort in Freude über die Annahme wechselte. Die Frau freute sich darüber, dass sie zu diesem Verständnis gekommen war. In ihr entflammte ein starkes Gefühl des Bedauerns über die verpassten Gelegenheiten und gleichzeitig eine bedingungslose, reine Liebe zu Gott, der ihr großzügig Talente geschenkt hatte, die über viele Jahre hinweg keine angemessene Entwicklung erfahren hatten. Die Frau teilte diese Gefühle mit dem Meister und den anderen Schülern.
In meiner Jugend war ich ernsthaft vom Können der Debattierkunst fasziniert. Mein Talent lag in der Rhetorik. Vielleicht hat jemand davon gehört, aber jetzt ist es zu echten Turnieren geworden. Menschen veranstalten ernsthafte Wettbewerbe und betreiben dies professionell. In jenen Jahren begann dieser Sport sich erst zu entwickeln.
Hörte man in der Stimme der Frau die Bitterkeit über die Unwiederbringlichkeit der verlorenen Gelegenheiten, aber gleichzeitig war zu sehen, mit welcher Freude sich die Schülerin in diese Erinnerungen vertiefte.
Ich erinnere mich, mit welcher Begeisterung und Leidenschaft ich vor das Publikum trat. Ich kannte das Geheimnis des Selbstvertrauens, konnte das Publikum so fesseln, dass ich manchmal das Gefühl hatte, ich könnte sie von allem überzeugen. Ich verbrachte viel Zeit mit der Vorbereitung, aber wenn ich auf die Bühne ging, zeigte ich Leichtigkeit, improvisierte, war auf der Höhe und wurde gehört.
Die Schüler schauten bewundernd auf die Frau. Paulina zeichnete sich immer durch Prägnanz und Klarheit der Rede aus. Dabei betonte sie stets geschickt das Wesentliche ihres Gedankens. Aber keiner der Zuhörer wusste von ihrer Vergangenheit als glänzende Rednerin. Alle warteten gespannt auf die Fortsetzung der Geschichte.
Mit 27 Jahren habe ich geheiratet. Mein Ehemann unterstützte meine Leidenschaft nicht. Er fand es lächerlich und unnütz. Ich erinnere mich noch genau an seine grausamen Worte, die für immer in meinem Gedächtnis geblieben sind. Wie ein Splitter, den ich bis heute nicht entfernen kann. Was für eine Unterhaltung. Deine Wahrheit vor Publikum zu beweisen wie eine Verrückte, Ich schäme mich für dich. Eine Frau sollte still und bescheiden sein, sitzen und sich nicht hervortun. Sie sollte alles für ihren Mann tun. Geh zum Wohnungsamt und streite so viel du willst. Dort findest du genug würdige Gegner. Seine groben Worte haben mich sehr verletzt und allmählich begann ich selbst in meiner Berufung enttäuscht zu werden. Es schien mir, als ob ich es nicht mehr schaffen würde. Und mein Mann sagte mir ständig, dass ich untalentiert sei, dass ich nichts erreichen würde und nur Zeit verschwenden würde. Ich trat immer seltener auf und begann dann so sehr an mir zu zweifeln, dass ich alle Veranstaltungen abgesagt habe. Ich sah viele andere Redner an und verglich mich ständig mit ihnen. Dann habe ich mich mit diesen abscheulichen Gedanken so sehr selbst gequält, dass ich endgültig aufgegeben habe. Ich begann mich selbst davon zu überzeugen, dass mein Mann recht hatte und dass dies alles ein nicht ernstzunehmendes und unnötiges Unterfangen sei. Dann wurde ein Kind geboren und alle persönlichen Ambitionen traten in den Hintergrund. So habe ich dieses Talent in der Erde begraben. Mit meinem Mann habe ich mich nach Jahren glücklicherweise scheiden lassen, aber die verlorenen Möglichkeiten und das verlorene Können waren ein zu hoher Preis für eine gescheiterte Ehe. Heute sind viele meiner Kollegen, mit denen ich konkurriert habe, berühmte Sprecher und Coaches geworden. Sie reisen um die Welt und geben Unterricht in der Kunst der Rhetorik. Viele von ihnen trainieren berühmte Politiker und andere öffentliche Persönlichkeiten. Und ich habe eine andere Karriere aufgebaut und auch dort Erfolg gehabt, aber ich habe nie in mir solche Talente gefühlt wie bei öffentlichen Auftritten. Ich bedauere, dass ich nicht weiter in diese Richtung gegangen bin. Jetzt habe ich nicht mehr genug Zeit und Kraft für diese Aktivitäten und mit den Jungen zu konkurrieren, habe ich nicht mehr die Fähigkeit.
Die Frau seufzte schwer und hob den Blick zum Meister. Seine unterstützende, warme Energie umhüllte Paulina und ein strahlender Strahl allverzeihender großer Liebe ergriff ihre Seele. In diesem Moment nahm sie mit einem leichten Lächeln ihren Fehler an und sagte zu allen jungen Schülern:
Also, habt Eifer und Respekt vor Gottes Gaben. Wenn ihr Fähigkeiten habt, entwickelt sie unbedingt weiter.
Alle applaudierten. Um ihre Anerkennung für jemanden zu zeigen, der die Last seines Fehlers würdig angenommen hatte. Paulina legte gefühlvoll beide Hände auf ihre Brust, dankte den Schülern für ihre Aufmerksamkeit. Der Meister ermutigte die Schülerin mit einem freundlichen Blick und begann zu sprechen.
Paulinas Geschichte ist ein sehr gutes Beispiel. Auch darin liegt ein Dienst an den Menschen. Anhand eigener Fehler aufzuzeigen, wie man es nicht machen sollte. Tatsächlich wird mit zunehmendem Alter klar, welche Talente einem gegeben wurden und welch eine Kraft einem wirklich geschenkt wurde. Und wenn man sie nicht nutzt, dann geht diese subtile Energie, dieser Segen, zu anderen über, deren Talente sich entwickeln und denen Gott noch mehr als Belohnung gibt. Und wenn all das fort ist, dann kann man nichts mehr machen. Deshalb sagte Gott: Werft den unnützen Knecht hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und das Straf- und Tadelurteil des Herrn verdiente jener Diener, der das ihm gegebene Geschenk nicht vermehrt hat, der nicht zum Wohle der Menschen und zur Gnade Gottes dienen wollte, indem er die Fähigkeiten nutzte, die ihm gegeben wurden. Deshalb ist es wichtig, sich diese Parabel zu merken, die Jesus Christus seinen Jüngern erzählte, und zu denken: Zeige ich meine Talente? Ich bin am Morgen aufgewacht. Gott hat mir Energie gegeben. Wohin richte ich diese Energie? Um mich zu rechtfertigen, meine Laster zu verteidigen, auf negative Emotionen vielleicht, richte ich sie auf schlechte Gedanken? Was entwickle ich also in mir? Welch eine Schande! Besser, ich richte sie auf gute Taten. Deshalb sollten wir denken, wohin unsere Energie gerichtet ist. Auf eine gute Tat oder eine schlechte. Wenn ein Mensch diese Energie auf sich selbst richtet, auf seinen Egoismus und Gedanken darüber, wie schlecht er lebt und wie er es besser für sich machen könnte, dann wird es ihm wirklich schlecht gehen. Wirklich wird es Heulen und Zähneknirschen geben. Aber wenn ein Mensch diese Energie darauf richtet, dass es anderen Menschen gut geht, wenn er sich um die Mitmenschen kümmert, für Gott lebt, etwas Helles, Gutes machen will, dann wird Gott ihm noch mehr Talente geben, noch mehr Fähigkeiten, Gnade dem Menschen geben.
Ein schlanker und großer Schüler mit dunkelblonden Haaren, etwa 28 Jahre alt, entschied sich, eine Frage zu stellen. Georg war ein talentierter Künstler, sensibel und nachdenklich. Er verlor sich oft in Träumereien und seine Erlebnisse goss er in Farben auf die Leinwand. Deshalb waren seine Gemälde immer voller Tiefe und vermittelten die unterschiedlichsten inneren Empfindungen des Schöpfers.
Ich wollte dich, Meister, fragen. Gott gibt jedem Menschen Talente in unterschiedlichem Maße, jedem unterschiedlich. Mich hat er mit dem Geschmack beschenkt und mir die Möglichkeit gegeben, die Welt durch das Prisma der bildenden Kunst zu sehen. Dafür bin ich sehr dankbar. Für mich ist Talent das, durch das ich den Menschen dienen, meine Fähigkeiten realisieren und dies kreativ tun kann, sozusagen das Universum zusammen mit Gott erschaffen. Aber oft nutzen die Menschen ihr Talent nicht zum Wohl anderer, sondern ausschließlich für sich selbst. Das heißt, sie entwickeln sich auch darin, geben sich Mühe, aber nur, um den Pokal zu bekommen, eine Medaille zu verdienen, wie ein Hund auf einer Ausstellung. Ich habe ein Beispiel aus unserer Gemeinschaft der Künstler. Es gibt Charaktere, die ihren Lebensunterhalt damit verdienen, große Meisterwerke zu kopieren und sie für den halben Preis zu verkaufen. Oder zum Beispiel gibt es solche Handwerker, die Gemälde ausschließlich für bestimmte Wettbewerbe und Ausstellungen malen, wo man Geld verdienen kann. Es ist ihnen egal, welches Thema, ob sie diese Bilder selbst malen wollen oder nicht. Sie malen nur wegen des Ruhms und des Geldes. Und das gilt für jeden Bereich. Man kann talentierte Menschen finden, die ihre Fähigkeiten nur nutzen, um besser als andere zu sein und sich so zu individualisieren. Warum nutzt jemand sein Talent, um zu glänzen, während ein anderer vielleicht nicht so strahlend ist, aber seine Werke den anderen widmet?
Der Weise begegnete Georgs Frage mit einem Blick voller Güte und Verständnis. Nachdem er seinen dichten Bart gestrichen hatte, antwortete der Meister folgendermaßen:
Zuerst gibt uns Gott Talente, damit wir anderen dienen. Natürlich kommt es oft vor, dass Menschen die Entwicklung ihrer Talente dazu nutzen, ihre Eitelkeit zu stärken. Sie wollen zeigen, dass sie besser sind als andere, dass diese schlechter sind als sie. Oder es gibt viele Beispiele dafür, wie Talente für den eigenen Vorteil oder die eigene Gier genutzt werden. So entwickeln sich viele Laster. Ein solches Talent wird zum Bösen führen. Gott gibt uns Energie, aber wohin wir sie lenken, hängt nur von uns ab. Jemand entscheidet zum Beispiel, sie dazu zu nutzen, seinen Egoismus zu nähren, sich auf ein Podest zu stellen. Dann wird es ihm schlecht gehen, denn er dient nicht Gott, hilft den Menschen nicht mit seinem Talent, sondern sorgt sich sehr um sich selbst. In diesem Fall wird diese Energie zerstörerisch sein. Sie wird Enttäuschungen, Leiden und Zerstörung mit sich bringen. Oft Wenn jemand an Ruhm denkt, werden sofort alle Arten von negativen Emotionen diese Person überfluten. Denn wo Ruhm ist, da gibt es immer Vergleiche. Eine solche Person wird sich ständig mit anderen vergleichen und denken, jemand hat mehr Ruhm erlangt als ich. Hier habe ich versagt. Jemand ist besser geworden als ich. Und ich bin schlechter. Und ständig solche Gedanken, Leiden, Sorgen, ein ganzer Sturm negativer Emotionen gleichzeitig. Warum ist das so?
Der Meister schaute die Zuhörerschaft fragend an, bevor er selbst antwortete.
Weil er an sich selbst gedacht hat, seinen Egoismus nährt. Das ist der ganze Grund. Das bedeutet, dass er das Talent, die Energie, die ihm gegeben wurde, auf Selbstzerstörung gerichtet hat, weil er sich auf das Falsche konzentriert hat, begann, sich auf die eine oder andere Weise um sich selbst zu sorgen. So beginnen Menschen, sich innerlich zu zernagen, sich selbst zu zerstören. Und ein anderer, der diese Energie hat, richtet sie darauf, den Menschen zu helfen, etwas Gutes, Helles zu tun. Und es spielt keine Rolle, wie viele Medaillen er hat, wer und wie viel Geld ihm für das anbietet, was er sowieso kostenlos zum Wohl tut. Öffentliche Meinung ist unwichtig und keine Jury zählt. Wichtig ist, dass Gott darauf achtet, dass diese Energie darauf gerichtet ist, den Menschen zu dienen, den höheren Kräften zu dienen. Und dann wird das Talent vermehrt, denn wir dienen Gott, wir dienen den Menschen und folglich entstehen in uns erhabene Emotionen. Die hellsten Gedanken erscheinen, die besten Zustände treten in diesem Moment ein. Diese Energie verwandelt sich in das Beste, Helles, Erhabenes in uns und dann erschaffen wir uns selbst, vergrößern uns selbst. Deshalb geht es nicht darum, dass jemand bei irgendwelchen Wettkämpfen Medaillen bekommt. Das ist alles Unsinn. Wenn eine Person bei Wettkämpfen darüber nachdenkt, wer welche Medaillen bekommt, spricht das von einer falschen Ausrichtung der Energie. Es wäre besser für ihn, darüber nachzudenken, wie er sich selbst überwinden, mehr Anstrengung und Fleiß zeigen, sein eigenes Ergebnis verbessern, stärker und schneller werden, die Willenskraft entwickeln und anderen ein gutes Beispiel zeigen kann. In diesem Moment sollte man an die Menschen oder daran denken, wie man Gott besser dienen kann und nicht daran, wie man seinem Egoismus dient. Ein Egoist wird sich in diesem Fall als Helden vorstellen. Wenige Menschen erreichen etwas im Leben, aber jeder stellt sich als Superman vor. Jeder denkt so, und je weniger er darüber nachdenkt, den Menschen zu helfen, desto mehr hält er sich für einen Superhelden. Das bedeutet, dass all diese Energie, die Gott gab, in eine kranke Vorstellung geflossen ist. Selbst echte Medaillen wird er nicht erhalten, aber er hat sich alles schon vorgestellt, seinen Egoismus aufgeblasen. Und sofort tauchte ein Haufen negativer Emotionen auf. Ich habe mich als Superman vorgestellt, aber niemand erkennt mich an. Wie kann das sein? Warum wurde ich nicht auf das Podest gestellt? Warum preist ihr mich nicht? Wenige erhalten Medaillen, aber jeder stellt sich als Champion vor. Das bedeutet, die Energie ging in die falsche Richtung. Das bedeutet, wahre Talente, die wahre Energie hat der Mensch begraben, in die Erde vergraben. Denn er hätte sie darauf richten sollen, Gott zu dienen und den Menschen zu helfen. Und dann wären erhabene Zustände sofort zu ihm gekommen, allein bei dem Gedanken daran. Hierin liegt die wahre Manifestation unserer Energie, unserer Talente und nicht darin, wer welche Medaillen bekommt.
Georg schaute begeistert auf den Meister. In seinen Augen lag tiefe Dankbarkeit und spiritueller Eifer. In den Worten des Meisters sah er die richtige Richtung für seine unruhigen Gedanken und fand Bestätigung seiner Vermutungen über die Richtigkeit des gewählten Weges. Sein Gesicht drückte tiefe Konzentration und Respekt vor dem Weisen aus. Die nächste Frage stellte Adriana. Die feurige, energische Schülerin war von Natur aus eine mutige Forscherin. Die Sehnsucht nach Erkenntnis zog sie mit sich, füllte ihr Leben mit Reisen, interessanten Begegnungen und dem Verlangen nach aufregenden Abenteuern. Ihre glühenden braunen Augen schienen durch die Dunkelheit zu dringen und ihr widerspenstiges schwarzes Haar unterstrich ihren wilden Geist und ihr Durchhaltevermögen.
Liebster Meister, mir wurde oft gesagt, dass ich eine gute Stimme habe. Ich selbst bemerke das nicht und finde sie ganz gewöhnlich. Kürzlich, als die Meister Aufgaben verteilten, bekam ich die Aufgabe, gerade wegen meiner passenden Stimme Anrufe zu tätigen. Das heißt, das ist mein Talent. Ich wollte das nicht machen, es war unangenehm und schlecht für mich. Ich habe einen Brief geschrieben, um zu bitten, mir eine andere Aufgabe zu geben. Bedeutet das, dass ich in diesem Moment an mich gedacht habe, schwachen Gedanken nachgegeben habe? Ich hätte einfach meinen Unbehagen überwinden, eine gewisse Grenze überschreiten müssen. Und dann wäre es mir nach deinen Worten gut gegangen, oder?
Natürlich, Adriana,
nickte der Weise zustimmend.
Genau, es wäre dir gut gegangen. Du hättest so denken sollen, oh, schau mal, ich werde jetzt anrufen und so vielen Menschen helfen, die frohe Botschaft vielen Menschen bringen. Dort sind so viele unglückliche Menschen in einem schrecklichen Zustand, in Leiden, in Unwissenheit. Wie kann man ihnen helfen? Wie kann man sie retten? Der einzige Weg ist, diesen Menschen von der großen Erkenntnis zu berichten. Ich werde jetzt anfangen anzurufen, über die Existenz der großen Erkenntnis berichten. Und die Menschen können irgendwie aus ihrem Leiden, ihrer Unwissenheit, dem Horror, in dem sie leben, herauskommen. Und dabei wird mir meine Stimme helfen. Die Meister sind sich sicher, dass dies mein Talent ist und dass meine Stimme einen Menschen auf eine erhabene Weise einstellen, inspirieren, den richtigen Kontakt herstellen kann. Also muss ich ihnen vertrauen und an die Kraft meiner Stimme glauben.
Beim Hören der Worte des Weisen empfand Adriana Reue in ihrem Herzen. Ihr wurde sofort bitter darüber, dass sie sich selbst und die Bedeutung der ihr gegebenen Aufgabe unterschätzt hatte. Sie wollte sofort wieder mit den Anrufen beginnen, diesmal aber mit einer offenen Seele, beflügelt von den Worten des Meisters. Seine Antwort inspirierte das Mädchen. In der Zwischenzeit fuhr der Hüter des Wissens fort zu lehren.
Ob man eine Stimme hat oder nicht, spielt keine Rolle. Darüber sollte man nicht nachdenken und man sollte nicht über sich selbst und über irgendwelchen Unbehagen, über Faulheit oder über andere niedere Dinge nachdenken. Sofort tauchen im Kopf viele Ausreden und Vorwände auf, warum man dies nicht tun sollte. Man möchte lieber eine andere Arbeit machen, zum Beispiel Geschirr spülen. Diese Arbeit ist viel einfacher und verständlicher. Das bedeutet nicht, dass sie weniger wichtig ist, es ist auch eine verantwortungsvolle Aufgabe. Aber anderer Art,
erklärte der Weise quasi zwischen den Zeilen.
Immer sucht man den einfacheren Weg, möchte weniger Anstrengung aufbringen. So denken oft die Menschen über sich selbst und fangen an, ihre Talente zu unterdrücken, sich von ihnen abzuschotten, lassen ihre Fähigkeiten nicht zur Entfaltung kommen. Doch wenn man die Möglichkeit hat, den Menschen zu helfen, Gott zu dienen und Talente zu entwickeln, sollte man sie nutzen. Also, Adriana,
Der Weise wandte sich erneut direkt an die Schülerin.
Stell dir vor, wie vielen Menschen du helfen kannst, das große Wissen zu vermitteln, sie aus dem Dreck und der Unwissenheit zu erheben. Mit deinen Anrufen kannst du ihr Leiden mindern. Und wenn du am anderen Ende der Leitung Negatives hörst, dann ist das ein weiterer Beweis dafür, wie sehr diese Menschen deine Hilfe brauchen, auch wenn sie sich dessen noch nicht bewusst sind.
Die Schüler, die neben Adriana saßen, klopften ihr unterstützend auf die Schulter. Der Hüter des Wissens schuf eine unglaublich freundliche Atmosphäre, in der die Schüler jegliche ihrer Erfahrungen teilen konnten, ohne sich für ihre Fehler zu schämen oder Angst davor zu haben, missverstanden zu werden. Alle begannen zu applaudieren, um den entstandenen Unterstützungskreis zu feiern, und das Mädchen richtete schließlich den Rücken auf, bereit, mit offenem Herzen und großer Freude an ihre Aufgabe heranzugehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Einer der Schüler, Oliver, erhob sich von seinem Platz und bat den Meister um Erlaubnis, sich an Adriana zu wenden, mit einem leichten baltischen Akzent.
Ich war auch bei so einer Aufgabe und am Anfang hatte ich genau die gleichen Gefühle. Aber dann konnten mich die älteren, engen Schüler so einstellen, dass ich überhaupt nicht mehr darüber nachdachte, wie meine Stimme klang oder was ich fühlte, sondern ich dachte die ganze Zeit nur an mein Ziel. Ihnen mitzuteilen, dass es einen anderen Weg gibt, dass es Freiheit und Leichtigkeit gibt, dass es göttliche Liebe gibt, einen Meister, der helfen wird, all dies zu erkennen und zu fühlen. Und sobald ich daran dachte, wollte ich immer mehr anrufen und es wurde zu meiner Lieblingsaufgabe.
Danke, Oliver, dass du deine Erfahrungen geteilt hast,
antwortete der Meister freudig.
So sollte man über jede Aufgabe denken, die man beginnt, und dann werden eure Talente sich mehren. Wir denken an die Menschen, an das Gute, das wir ihnen bringen können. Wir denken an Gott. Und dann wird es uns allein von dem Gedanken schon gut gehen. Auf der Seele wird es sofort wunderbar sein, aber wenn eine Person die Möglichkeiten, die ihr geboten werden, ablehnt, wird es auf der Seele sofort irgendwie dürftig. Irgendwelche Ängste, Unbequemlichkeiten, eine Art Faulheit entsteht in ihm. Und auf der Seele wird es dürftig, weil er an sich selbst gedacht hat. Und diese Gnade hat er verpasst. Deshalb müssen wir uns sofort auf etwas Gutes, Helles, Wohltätiges einstellen. Wir müssen daran denken, dass wir jetzt dieses Gute tun werden und uns wird es sofort auf der Seele gut gehen. Das ist schon ein Signal von Gott. Du gehst den richtigen Weg, wenn es auf der Seele schon gut geworden ist. Und wenn man anfängt, es umzusetzen, sofort ist es wunderbar geworden. Man beginnt sofort auf Flügeln zu fliegen, weil man sein Talent umsetzt.
Die Schüler schauten aufmerksam auf den Meister. Ihre Gesichter drückten volle Versenkung in das spirituelle Verständnis aus. Sie hörten nicht nur die Worte, sondern fühlten auch deren Energie, als ob sie die göttliche Wahrheit berührten. Alles, was der Weise sagte, fand ein Echo in ihrem Inneren und forderte zur sofortigen Praktik auf. Doch es blieben auch viele Fragen für die Diskussion mit dem Meister und jeder Schüler kostete die Minuten seiner kostbaren Aufmerksamkeit aus. Ilona hob ihre Hand. Sie war eine junge Schülerin, etwas über 30. Die Frau hatte ein außergewöhnliches Gefühl für Stil und kombinierte auf erstaunliche Weise Eleganz mit einer Art jugendlichem Übermut. Die Schülerin trug oft Kontaktlinsen und wählte geschickt ihre Farbe passend zu ziemlich extravagantem Outfit.
Meister, ich habe einmal gehört, dass in einem Menschen nur 1% Talente steckt und die restlichen 99% harte Arbeit sind. Zurückkommend auf die Parabel kann man sagen, dass im Falle, wenn jemand 5 Talente hatte und sie vermehrte, ist das die Arbeit, die er geleistet hat. Denn warum wurden aus 5 10? Durch Arbeit? Sie haben selbst gesagt, es spielt keine Rolle, ob man eine Stimme hat oder nicht. Das Wichtigste ist die Bestrebung zu dienen und zu helfen. Ist das die Vermehrung?
Wir sprechen nicht unbedingt von solchen Talenten wie Tanzen oder Singen, sondern es geht um Energie, die uns am Morgen gegeben wird. Wenn wir aufwachen, haben wir eine gewisse Energie, eine gewisse Kraft. Und diese Kraft können wir durch unsere Handlungen in einen höheren Zustand transformieren, wenn wir den Menschen dienen. Der Dienst transformiert diese Energie in eine höhere. Das ist das Erlangen größerer Talente. Nicht, dass wir mehr Medaillen oder Titel erhalten haben, sondern wir haben diese Energie in eine höhere Energie umgewandelt. Oder wir können diese Energie in eine niedrigere umwandeln. Wenn wir an uns selbst denken, unseren Egoismus nähren, wird die uns gegebene Energie in negative Emotionen, in einen Zustand der Degradation, in Gedanken über uns selbst umgewandelt. Das ist der Hauptprozess. Die Energie wird schlechter. Das bedeutet, dass wir das Talent begraben, uns mit dieser Energie selbst zerstört haben. Wir haben den uns am Morgen gegebenen Geschenk falsch genutzt. Wenn sich die Energie in etwas Helleres und Höheres verwandelt, ist das das Erlangen größerer Talente, wenn wir 5 Talente in 10 umgewandelt haben. Das heißt, die Energie war grob und ist subtiler geworden. Nicht so, dass wir gesungen haben und Gott uns dann auch das Talent zum Malen und zum künstlerischen Pfeifen gegeben hat. Der Punkt ist nicht, dass wir mehr Fähigkeiten bekommen haben, sondern dass sich diese Energie in eine subtilere, höhere Energie umgewandelt hat. Das ist das eigentliche Talent und es spielt keine Rolle, ob eine Person keine offensichtlichen Talente hat, aber sie hat diese Energie. Und dank dieser Energie bemüht sie sich nach Kräften, den Menschen auf jede erdenkliche Weise zu helfen, Gott auf jede erdenkliche Weise zu dienen, immer etwas mit dem zu machen, was sie bereits hat. Und diese Energie, die sie am Morgen hat, verwandelt sich in eine höhere Energie. Das sind die besagten 10 Talente.
Die Schülerin dachte nach und fragte dann erneut:
Bedeutet das, dass man jede Handlung ausführen kann? Und wenn es eine starke Tat ist, wenn man auf Gott ausgerichtet ist, dann werden Talente offenbart? Also selbst durch das Spülen von Tellern, das Wischen von Böden, durch absolut jede Tätigkeit kann man Energie vermehren, wenn man es mit Liebe zu Gott und mit Gedanken an die Menschen macht. Und dann kann jede Aufgabe der Kraft bereits ein Talent werden. Sorgfalt, Aufmerksamkeit und so weiter offenbaren. Wenn man darüber nachdenkt, dass ich jetzt den Menschen helfe und dabei in der richtigen Stimmung bin, wird das dann die Energie erhöhen und verstärken, ja?
Natürlich,
bestätigte der Hüter.
Es kann jede Aufgabe sein. Diese Energie ist vorhanden und durch die Aufgabe beginnen wir, sie in eine höhere Energie umzuwandeln. Wir helfen den Menschen, dienen Gott.
Cornelia, eine charmante, dunkelhäutige Frau mit gelockten kurzen Haaren und großen Ohrringen, hob die Hand und blickte den Meister bewundernd an.
Großer, ich dachte darüber nach, ob durch Talente in uns das Ego kultiviert werden könnte. Du besitzt diese Talente, steigst in der Hierarchie auf. identifizierst dich mit einer bestimmten Persönlichkeit. Wie sollte man damit umgehen, wenn man gleichzeitig das Gesicht wahren muss, aber auch den Menschen helfen will? Ich verstehe, dass man sich oft mit dieser Persönlichkeit identifiziert, bis der Moment kommt, in dem dir gezeigt wird, nichts, worauf du stolz sein kannst. Du bläst eine Seifenblase auf. Aber wie sollte man sich dazu verhalten?
Man muss umschalten. Dort halten wir das Gesicht. Und wenn nötig, schalten wir um und spielen eine andere notwendige Rolle. Zum Beispiel, jetzt halte ich das Gesicht. Aber nehmen wir an, als ich zu euch kam, ging ich nur auf den grauen Fliesen des Bodens und trat nicht auf die weißen. Ich fiel in die Kindheit zurück und trottete albern dahin.
Die Schüler lachten. Es war ziemlich schwierig, sich den großen Hüter des Wissens so unbeschwert vorzustellen. Der Weise lächelte auch mit einem leichten, breiten Lächeln.
Ja, stelle es dir vor, ich gehe und albere herum. Und dann, wenn ich von euch weggehe, werde ich wahrscheinlich nur auf den weißen Quadraten gehen. Es müssen doch Regeln in diesem Spiel sein.
Wieder lösten die Worte des Meisters eine Welle des Lachens aus. Eine leichte Atmosphäre erfüllte den Raum, aber der Meister lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit geschickt zurück zum ernsthaften Verlauf des Gesprächs.
Das heißt, ich wechsle. Hier mit euch halte ich das Gesicht. Ich habe hier eine Rolle. Aber davor und danach bin ich, wer ich sein möchte. Das Wichtigste ist, umschalten zu können, sich nicht mit der Rolle zu identifizieren, mit dem, was wir tun. Man muss in der Lage sein, ein wenig der Dummkopf zu sein und dann diese Maske abzunehmen und jemand anderes im richtigen Moment zu sein. Am schwierigsten für die Menschen ist es, sich nicht an die Rolle eines höheren Ranges zu binden. Hier kommt Stolz ins Spiel. Dem Menschen wurde vertraut, eine höhere Position einzunehmen, und er hängt sich sofort eine Medaille an die Brust. Wenn er diese Rolle besonders mag, möchte er sie nicht ablegen. Aber das muss man. Man muss rechtzeitig aufhören, sich damit zu identifizieren. Wenn uns eine bestimmte Rolle besonders gefallen hat und wir uns mit ihr identifiziert haben, dann haben wir angefangen, die Seele zu vergessen. Also haben wir albern getan, den Narren gespielt, Witze gemacht, gelacht, dann Klatsch. Und wir trennen uns von dieser Rolle. Und dann spüren wir sofort unser wahres Wesen.
Cornelia warf plötzlich einen distanzierten Blick auf den Weisen, doch nach einem Moment klärte sich ihr Blick auf. Mit erregter Stimme begann sie zu sprechen.
Meister, ich hatte gerade eine unerwartete Einsicht, als hätte mich jemand mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen. Wenn man betrachtet, was heutzutage überall verbreitet wird, die ganze Welt kümmert sich nur um sich selbst, nährt ihren Egoismus und daraus resultieren alle Probleme. Der spirituelle Weg ist, wenn ein Mensch aufhört, an sich selbst zu denken. Heute ist alles darauf ausgerichtet, nur an sich selbst zu denken. Aus jeder Ecke schreien hunderte Psychologen, dass man in sich selbst graben, auf seine Wünsche hören, darüber nachdenken soll, was wir wollen. Aber das ist alles eine solche Täuschung, eine echte Falle. Und die ganze Welt um uns herum, außer dieser kleinen Insel, die der Meister geschaffen hat, basiert auf dieser Lüge, dem Streben, einen höheren Bildungsabschluss zu erlangen, den Traumjob zu finden und so weiter. Das sind alles Gedanken an sich selbst. Egoismus. Es stellt sich heraus, dass die Welt zu 99% aus dieser Lüge gewoben ist. und nur diese kleine, winzige Insel, auf der der Meister uns Wissen vermittelt, kann anders leben. Es ist, als wären diejenigen, die sich gerettet haben, die Wahrheit unter Schichten endloser Täuschung gefunden haben, auf dieser Insel geblieben. Und jetzt, wo ich das sage, verstehe ich sofort, dass auch das eine Schöpfung Gottes ist. Diese Illusion, Maya, wurde auch von Gott geschaffen, damit der Mensch, der durch all das Leiden geht, erwacht und versteht, dass man sich nicht um sein Ego kümmern darf, sondern an die Menschen denken muss. Und darin liegt die Essenz des ganzen Wissens. Vergiss dich selbst und denke an die Menschen, sonst wirst du leiden.
Die Frau schaute mit einem triumphierenden Gefühl die anderen Schüler an und richtete dann ihren Blick wieder auf den Weisen, der ihr eine enorme Welle der Liebe entgegenbrachte. Der Hüter des Wissens schenkte dem Mädchen ein helles Gefühl, das sie zu diesem erhabenen Zustand anregte. Die Schülerin, deren Augen vor der Erkenntnis einer wichtigen Wahrheit leuchteten, setzte sich hin und legte ihre Hände auf ihr Gesicht, als wollte sie den Kaleidoskop der Empfindungen, die sie ergriffen hatten, anhalten. Der große Weise unterstützte mit Freude im Herzen Cornelias begeisterte Gefühle. Er antwortete ihr einfühlsam:
Ja, du hast alles richtig verstanden. Es läuft genau so ab. Weil eine Wanze zum Menschen wiedergeboren wurde. Sofort kann er nicht klug werden. Er ist dumm, unterentwickelt. Die Wanze kann nur an sich selbst denken. Dann leidet er, leidet, quält sich. Das ist der Prozess, damit er ein bisschen klüger wird. Und wenn er genug gelitten und sich gequält hat, wendet er sich der Religion zu, sucht nach einem Ausweg. Die Wanze wird klüger. Und wenn er sich zur Religion wendet, ein vernünftiges Lehren findet, dort wird ihm erklärt, dass man für die Menschen leben, Gott dienen muss. Sie beginnen, ihm intelligente, gute Gedanken zu erklären und allmählich fängt es an, zu ihm durchzudringen, dass es ihm gut geht, wenn er den Menschen dient. Aber wenn er an sich selbst, die Wanze, denkt, geht es ihm schlecht. Und so wird er allmählich klüger. Er beginnt zu verstehen, was er tun muss. Viele Lehren sprechen direkt davon, aber nur wenige verstehen es. Die Leute gehen herum und stellen Kerzen in der Kirche auf, um Prüfungen zu bestehen, damit ein Verwandter oder ein Säufer nicht trinkt. Sie denken an ihren eigenen Komfort, sind nur an persönlichem Interesse interessiert. Anstatt die Lehre zu begreifen und zu verstehen, dass man den Menschen helfen, Gott dienen muss. Das wollen die Menschen nicht begreifen und dann leiden sie weiter mit diesen Säufern bei Prüfungen. Nichts funktioniert. Am Ende beginnen sie endlich die Essenz zu verstehen, was Gott ihnen tatsächlich durch alle Religionen, alle Lehren vermitteln wollte.
Die Frau hörte dem Hüter des Wissens zu, ohne den Blick von ihm abzuwenden. Bei seinen Worten durchlebte sie eine Vielzahl von Emotionen und genoss jeden Moment des Gesprächs. Sie befand sich in vollkommener Harmonie mit sich selbst und erlebte eine Einheit mit der Spiritualität, wodurch ihr Gesicht vor Glück strahlte und ihr Herz immer stärker schlug. Mit diesem hellen Gefühl übergab Cornelia das Wort an einen anderen Schüler, der seine Hand hob und bereits vom Meister zum Gespräch eingeladen wurde.
Ich möchte nachfragen, Großer, ob ich es richtig verstehe, dass das Wichtigste ist, selbstlos zu dienen, bis an die letzte Grenze. Nicht aufzuhören, weil sonst keine Talententwicklung stattfindet. Nur an der Grenze aller Möglichkeiten gibt es einen Fortschritt und Entwicklung, anders nicht.
Das Gesicht des Meisters wurde nachdenklich. Er schaute den Schüler aufmerksam an. Es war ein reifer Mann, 47 Jahre alt, mit edler Graufärbung in den Haaren. Ein funkelnder Ohrring im Ohr verriet seinen rebellischen Geist.
Es geht um die Einstellung,
fasste der Hüter zusammen.
Man kann ja auch mechanisch arbeiten, sogar an der Grenze der Kräfte. Uns wurde eine Arbeit gegeben und wir tun sie wie stumme Ochsen, mechanisch, selbst wenn die Kräfte zu Ende gehen. Fangen wir an, uns zu verschleißen und zu arbeiten. Aber man kann auch mit einem Gebet, mit der richtigen Einstellung arbeiten. Die Einstellung ist das Wichtigste. Ein Mensch kann vor der Arbeit schlecht eingestellt sein, das Ziel nicht verstehen, nicht begreifen, warum er das alles tun muss. Er wird leiden, nicht wollen, diese Arbeit zu erledigen. Das ist eine sehr schlechte Einstellung und solche Arbeit wird mechanisch erledigt. Von solcher Arbeit wird unsere Energie nicht erhaben. Eine andere Sache ist, mit einem Segen zu arbeiten. Mit einem Gebet gehen alle Arbeiten besser von der Hand. Und zu derselben Arbeit wird man schon eine andere Haltung haben. Man muss lernen, alles mit einem Gebet zu tun. Nicht so, dass man sich abarbeitet, um unbedingt auf dem letzten Loch bis zum Abend zu fallen. Darum geht es nicht. Es geht um die Einstellung. Jede Arbeit muss mit der richtigen Einstellung gemacht werden. Man muss immer daran denken, dass man Gott dient. Die Einstellung sollte so sein. Ich diene jetzt Gott, bete zu ihm durch diese Arbeit. Diese Arbeit hilft mir, den Menschen zu dienen, mich zu entwickeln. Durch sie wird mein Geist gestärkt. Aber mit einer schlechten Einstellung zu arbeiten, bedeutet, in einem negativen Sinn zu denken, so viele Menschen, warum sollte ich mich für sie anstrengen? Man kann es ohnehin nicht jedem recht machen und so weiter. Und wir können dieselbe Arbeit tun, aber mit unterschiedlicher Einstellung und das Ergebnis wird unterschiedlich sein. Mit der einen Einstellung zerstören wir uns selbst, mit der anderen machen wir uns zum Engel. Jede Arbeit muss mit der richtigen Einstellung gemacht werden. Dann wird alles gut.
Das habe ich verstanden,
antwortete der Schüler kurz. Sein Blick war still und tief, als ob er für einen Moment in eine kurze Selbstreflexion eingetaucht wäre. Sein Gesicht spiegelte absolute Hingabe und Treue zum Meister wider. Jedes seiner Worte nahm er als Wahrheit an und hörte darauf. In der Zwischenzeit nickte der Meister in Richtung Melissa. Die Schülerin streckte die Hand aus, an der sofort mehrere Reihen von Bernsteinperlen herunterrutschten. Melissas auffälliges Äußeres zog die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich. Ihre Haare waren in einem rosafarbenen Ton gefärbt, der ihre großen grauen Augen harmonisch betonte.
Hüter, manchmal scheint es Menschen so, als würde man ihnen nicht erlauben, ihre Talente zu entwickeln. Zum Beispiel sagt jemand, ich möchte das und das nach meinen Fähigkeiten tun, aber man lässt mich nicht. Ich möchte singen, tanzen, aber man sagt mir, ich soll anrufen oder Toiletten putzen. Und er versteht nicht, dass ihm damit im Gegenteil geholfen wird. Denn die Kraft zieht die Talente des Menschen. Aber er möchte das tun, was einfacher ist. Zum Beispiel denken die Meister, er habe das Talent zu kochen und sonst nichts. Aber sie sagen ihm, du hast das Talent, Menschen zu retten, Rituale durchzuführen. Man braucht nur etwas Zeit, um die Energie zu transformieren, sie höher zu heben. Und dann wird sich sogar das in dir offenbaren, was du nicht gesehen und nicht gekannt hast. Denke ich da richtig?
Ja, genau richtig. Wenn jemand darauf besteht, dass er die Arbeit nach seinen Fähigkeiten machen möchte, bedeutet das, er möchte das tun, was ihm interessant ist, was ihm gefällt. Das bedeutet, in diesem Moment denkt er an sich selbst.
Ob das den Menschen nötig ist oder nicht, kümmert ihn nicht. Zum Beispiel ist ein Schüler an Fotografie interessiert. Darin ist er talentiert und es ist sein Hobby und er ist wirklich gut darin. Aber im Moment ist diese Fähigkeit für eine bestimmte Aufgabe nicht nützlich. Ihm wird gesagt, dass jetzt keine Veranstaltungen sind, Fotos sind nicht notwendig, aber es ist notwendig, den Brüdern und Schwestern zu helfen, Bücher in der Bibliothek zu sortieren. Aber er besteht darauf und sagt, warum lasst ihr mich nicht das tun, was ich will und was ich gut kann? Ich würde besser fotografieren als andere Schüler, die diese Bücher sortieren. In diesem Moment denkt der Schüler nur daran, was er will. Fotografie ist eine gute Sache, aber in dem Moment, in dem sie den Menschen dienen kann, erinnerungswürdige Fotos hinterlassen, Freude bringen, wichtige Ereignisse und Momente festhalten. Natürlich ist das eine gute Tat. Zum Beispiel einen seltenen bengalischen Tiger für die Menschen zu fotografieren, die nie nach Indien reisen und ihn lebendig sehen werden. Aber in einer Situation, in der man sich wirklich wichtigen Aufgaben widmen muss, müssen unsere Wünsche beiseite gelegt und zuerst an die Menschen gedacht werden und was jetzt wirklich wichtig ist. Man hätte gehen und die Bücher auf den Regalen sortieren sollen, sie in der richtigen Reihenfolge anordnen, damit es für die Schüler einfacher ist, die benötigte Literatur zu finden. Das ist eine gute Tat, im Dienst an anderen. Es ist wichtig zu unterscheiden, was nur für dich interessant ist und was für die Menschen und Gott interessant sein kann. Und genau das an erste Stelle zu setzen.
Aber das ist so schwierig, Meister,
sinnierte Melissa nachdenklich.
Wie lernt man, sich umzustellen, wenn man jahrzehntelang daran gewöhnt ist, an sich selbst zu denken? Ist das Streben, dem Meister näher zu sein, näher an der Kraft, auch in einem guten Sinne, ein Nachdenken über sich selbst? Wie stellt man sich so um? Entfernt die Indoktrination, interessiert sich wirklich und lebt, um anderen Menschen zu helfen, so dass es zu einem Wert für die eigene Seele wird. Selbst wenn wir solche Fragen an uns selbst stellen, denken wir doch über uns selbst nach, oder?
Man muss sich selbst erforschen. Fragen, warum möchte ich das? Warum will ich genau das? Woher kommt das? Welche Persönlichkeiten wirken in mir? Welche Zentren arbeiten? Wenn ein Mensch darüber nachdenken würde, könnte er es verstehen. Aber wenn wir etwas ausschließlich tun, weil wir es wollen, dann ist unklar, woher diese Idee kommt und warum wir sie brauchen. Menschen können verschiedene Wünsche und Ideen haben. Daraus entstanden die verschiedensten nutzlosen Beschäftigungen und Hobbys, die Welt gesehen hat.
Der Meister bedeckte demonstrativ sein Gesicht mit der Hand, was ein Lächeln bei den Schülern auslöste.
Manche sammeln seltsame Kollektionen, Barbie-Puppen oder Dosen aus aller Welt. Auf Auktionen werden diese Dosen für enorme Summen gekauft. Manche spannen verrückterweise ein Seil zwischen den Dächern von Gebäuden und gehen darauf ohne Sicherung, unklar wozu. Wem nützt es, wenn eine Person stirbt oder für den Rest ihres Lebens behindert ist? Damit bringt sie nur ihren Angehörigen Leid. Wenn die Menschen anfangen würden, sich mit der Natur ihrer Hobbys auseinanderzusetzen, würden sie viel Interessantes über sich selbst erfahren. Viele Sammler und viele Stuntleute sind psychisch gestört. Irgendeine Energie wird falsch verteilt, das Gefühl der Angst verschwindet oder das Gefühl der Aufregung erwacht, eine Art Unersättlichkeit. Wenn diese Menschen anfangen würden, sich über sich selbst lustig zu machen, diese nichtigen Wünsche in sich zu löschen, um sich von diesem Wahnsinn zu distanzieren, dann könnten sie sich davon lösen
und anfangen, etwas Nützliches zu tun. Das ist der einzige Weg. Ja, natürlich gibt es überall Unwissenheit. Wir wurden so erzogen, dass es unsere Psyche beschädigt hat, aber der einzige Weg ist, sich selbst zu beobachten. Zu beginnen zu sehen, woraus ich bestehe, welche Prozesse in mir ablaufen, welche Persönlichkeiten, woher alles in mir kommt. Wenn ein Mensch all das sehen könnte, dann würde er frei werden. Deshalb ist Selbstbeobachtung, Achtsamkeit der einzige Weg, sich von all dem Egoismus, von allen Lastern gleichzeitig zu befreien. Denn all das wird vom Atman beobachtet. Das bedeutet, je mehr wir uns beobachten, uns selbst erforschen, desto mehr distanzieren wir uns von allen falschen Persönlichkeiten, Egoismus, Gedanken an uns selbst. Unser Atman beginnt, sich von allen Identifikationen zu befreien und findet sich selbst. Das ist der einzige Weg zur Rettung.
Der große Weise, nachdem er auf die Uhr geschaut hatte, erhob sich von seinem Platz, was das Ende des Gesprächs signalisierte. Ihm folgten alle Schüler. Mit gefalteten Händen vor der Brust in einer Gebetsgeste bereiteten sie sich auf das gemeinsame Gebet vor. Die Zeit, die sie im Dialog mit dem großen Weisen verbracht hatten, war wie im Flug vergangen. Dieser Moment war immer eine außergewöhnliche, einzigartige und inspirierende Erfahrung des Seins. Die Nähe seiner Worte, seiner Lehren und seiner Anwesenheit waren unschätzbare Geschenke. Das Gespräch mit dem Hüter des Wissens weckte nicht nur ihre Geister, sondern erleuchtete auch ihre Herzen mit dem Licht der Wahrheit. Während des Gebets fühlte jeder Schüler deutlich, wie die Energie des reinen Wissens, die der Meister ihnen vermittelt hatte, in ihnen wärmte. Hauptthesen: Erstens gibt Gott dem Menschen Talente, damit er sie im Dienst an den Menschen und den höheren Kräften entwickelt. Zweite: Die Energie, die uns Gott morgens gibt, muss zum Guten realisiert werden, damit sie wachsen und sich vermehren kann. Dritter: Wenn die von Gott gegebene Energie auf Egoismus gerichtet ist, wird dies dem Menschen nur Leiden bringen. Vier: Jede Aufgabe der Kraft ist eine Gelegenheit, sein Talent einzusetzen. Uns entwickelt jede Aufgabe, für die wir uns bemühen müssen, uns selbst und unseren Unbehagen zu überwinden. Das bedeutet, dass die Energie, die für ihre Ausführung aufgewendet wird, sich vermehren kann, wenn sie mit dem Ziel angenommen und ausgeführt wird, den Menschen und Gott zu dienen. Fünftes: Man sollte lernen, leicht die Rollen zu wechseln und sich von den Persönlichkeiten zu distanzieren, die als Ergebnis des Spielens dieser Rollen entstehen. Sechstes: In jeder Angelegenheit ist die richtige Einstellung das Wichtigste. Man muss an den Dienst an den Menschen denken und daran, wie viel Nutzen es für sie bringen wird. Dann wird es Kraft und viel positive Energie geben, um das Geplante auszuführen. 7. Wenn man nur das tut, was einen selbst interessiert, entwickelt sich Egoismus. Man sollte in erster Linie darüber nachdenken, welche Taten und Beschäftigungen Nutzen für Gott und andere Menschen bringen werden. Achte Selbstbeobachtung und Achtsamkeit helfen, die Gedanken an sich selbst loszuwerden und ein glücklicher Mensch zu werden.